Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Hören Sie die Vergangenheit. So lebendig wie noch nie. Ich bin am 20. Februar 1967 in Aberdeen, Washington geboren worden. Ein Ort, der so grau war, dass sogar die Wolken depressiv wirkten. Meine Eltern waren Don und Wendy Cobain. Mein Vater war Mechaniker, meine Mutter Kellnerin. Also eine klassische Arbeiterfamilie aus der amerikanischen Provinz. Nichts Glänzendes, nichts Besonderes. Ich war ein Kind, das malen wollte, das Musik liebte, das manchmal zu viel fühlte und nie genau wusste, wo das alles hinführen soll. Meine ersten Jahre waren nicht schlecht. Ich war sensibel, aber auch aufgeweckt. Ich mochte Cartoons, Musik, das Schlagzeugspielen auf Töpfen. Meine Mutter sagte immer, ich hätte schon als Baby einen Rhythmus in mir gehabt. Aber da war auch diese Unruhe. Schon früh fühlte ich mich irgendwie anders, als würde ich in einer Welt leben, die für jemanden wie mich nicht gemacht war. Dann kam der Knall. Ich war 9 Jahre alt, als meine Eltern sich scheiden ließen. Für viele ist das heute fast schon normal. Für mich war es das Ende meiner kleinen chaotischen Welt. Mein Vater zog aus, meine Mutter hatte plötzlich andere Männer um sich. Ich fühlte mich wie ein Möbelstück, das ständig hin und her geschoben wurde. Erst lebte ich beim einen, dann beim anderen, dann bei Verwandten, dann wieder zurück. Ein Zickzackkurs durch ein Leben, das eigentlich gerade erst begonnen hatte. Ich wurde stiller, wütender. Ich kritzelte viel, zeichnete verstörende Bilder, schrieb Texte, die niemand verstand, nicht mal ich. Ich war oft allein, freiwillig, weil es einfacher war, als mich wieder zu erklären. Musik wurde mein sicherer Ort. Meine Tante gab mir mein erstes Kassettendeck. Ich erinnere mich noch genau. Die Beatles, Led Zeppelin, später die Ramones. Ich sog das alles auf wie ein verdurstendes Kind. Musik war wie Luft, nur reiner, aber der Alltag war hart. Ich war ein Außenseiter. Nicht, weil ich wollte, sondern weil ich nie reinpasste. Ich hasste den Sport, liebte Kunst. Ich war nicht tough, sondern zerbrechlich. Und das verzeiht dir die Kleinstadt nicht. Ich wurde oft gehänselt, auch wegen meiner Stimme, wegen meiner Art. Die Lehrer sagten, ich sei talentiert, aber schwierig. Mein Vater sagte, ich sei nicht einfach. Ich hätte mir gewünscht, dass wenigstens einer einfach sagt, du bist gut, so wie du bist. Stattdessen wurde ich mit Etiketten beklebt, schwierig, sensibel, faul, depressiv. Ich glaube, ich habe irgendwann angefangen, diese Rollen zu spielen, weil sie wenigstens jemandem eine Erklärung gaben. Aber tief drin wollte ich einfach nur gesehen werden. Nicht für das, was falsch war, sondern für das, was in mir brannte. Es war auch in dieser Zeit, dass ich das Gefühl bekam, ich werde nie alt, nicht im traurigen Sinne. Es war mehr so ein inneres Wissen, als würde mein Leben ein kurzes, grelles Aufleuchten sein. Und trotzdem, ich wollte gehört werden. Ich wollte nicht untergehen in dieser klebrigen, kalten Welt. Vielleicht ist das der Grund, warum ich später so laut wurde. In meiner Jugend wurde die Musik zur einzigen Sprache, die ich wirklich verstand. Nicht die Musik, die im Radio lief, die konnte mir gestohlen bleiben. Ich meine diese rohe, ehrliche Musik, die schreit, wenn du innerlich längst verstummt bist. Punk war mein Rettungsanker. Bands wie die Melvins, Black Flag, die Sex Pistols, die sagten Dinge, die ich selbst nicht aussprechen konnte. Ich fing an, selbst zu spielen. Erst heimlich mit einer alten Gitarre, die mehr Risse als Saiten hatte. Ich brachte mir alles selbst bei. Akkorde, Riffs, Krach machen, es war nicht sauber, aber es war echt. Ich wollte nicht virtuos sein. Ich wollte nur schreien und dass jemand zuhört. In der Schule war ich weiter der Typ am Rand. Ich zeichnete, schrieb, träumte. Ich war ein Freak für viele. Mir war das recht. Hauptsache, ich musste mich nicht verstellen. Ich hatte ein paar Freunde, aber keiner wusste so recht, was ich da eigentlich tat, wenn ich abends in meinem Zimmer verschwand. In Wahrheit habe ich oft stundenlang Musik gehört und einfach nur die Decke angestarrt. Das war mein Weg, nicht kaputt zu gehen. Irgendwann traf ich Chris Novoselic. Der Typ war irgendwie wie ich, ein bisschen verdreht, ein bisschen verloren, aber voller Energie. Wir verstanden uns über Musik, ohne viele Worte. Das war der Anfang von etwas, auch wenn wir es damals noch nicht wussten. Wir gründeten eine Band. Erst nannte sie sich Fecal Matter, kein Scherz. Später wurde daraus Nirvana. Wir spielten in Garagen, Jugendzentren, schäbigen Bars. Unser erstes Demo-Tape haben wir selbst aufgenommen, auf altem Equipment. Mit mehr Herz als Technik. Die Leute fingen an, uns wahrzunehmen. Nicht viele, aber die richtigen. Diese Szene im Nordwesten, Seattle, Olympia, die war klein, roh, lebendig. Jeder kannte jeden. Und irgendwie gehörten wir plötzlich dazu. Ich fing an zu schreiben. Texte, die aus dem Bauch kamen. Über Einsamkeit, Wut, Angst, Sehnsucht. Ich wollte nichts erklären, ich wollte nur, dass man's fühlt. Und die Musik wurde härter, direkter. Weniger Melodie, mehr Wahrheit. Unsere Songs waren wie Tagebucheinträge, laut und ungefiltert. Meine Familie war da längst kein Thema mehr. Ich war raus, lebte bei Freunden, schlug mich durch. Jobs hatte ich ein paar, aber keiner hielt lange. Ich war nicht für das normale Leben gemacht, das wusste ich früh. Ich wollte nicht in einem Supermarkt versauern oder eine Garage fegen. Ich wollte Kunst, Lärm, Bedeutung. Ich wollte spüren, dass ich lebe. Es war auch die Zeit, in der ich das erste Mal mit Drogen in Kontakt kam. Anfangs war es Gras, dann kamen härtere Sachen. Ich suchte Ruhe in mir, aber fand nur mehr Chaos. Das Gefühl, ständig gegen mich selbst zu kämpfen, wurde stärker. Ich funktionierte in der Musik, aber außerhalb davon fiel ich oft auseinander. Und doch, ich war auf einem Weg. Nirvana nahm langsam Fahrt auf. Wir spielten mehr, besser, lauter, und irgendwann war da dieses Label. Sub Pop, die gaben uns eine Chance. Und wir gaben ihnen ein Erdbeben. Aber das war erst der Anfang. Smells Like Teen Spirit war der Anfang vom Ende. Oder vielleicht das Ende vom Anfang, je nachdem, wie man's sieht. Wir hatten 1991 unser zweites Album aufgenommen, Nevermind. Diesmal nicht auf kratzigen Tapes, sondern im Studio mit Butch Vig als Produzent. Es war eine andere Liga. Wir wollten nicht glatt sein, aber wir wollten gehört werden. Und plötzlich war da ein Sound, der alles veränderte. Ich weiß noch, wie wir zum ersten Mal Teen Spirit spielten. Der Riff war simpel, fast kindlich, aber da war dieser Druck, diese Energie. Der Song explodierte. Nicht, weil wir es so geplant hatten, es war einfach pure Intuition. Wir waren keine Strategen, wir waren Kids, die ihren Frust vertonten. Und dann ging's los. MTV nahm das Video. Die Leute rasten aus, Nevermind schoss an die Spitze der Charts, verdrängte sogar Michael Jackson. Und wir? Wir hatten eigentlich nur gehofft, dass ein paar mehr Leute zu unseren Gigs kommen. Plötzlich war ich überall. In Magazinen, im Radio, auf Bühnen, die ich mir nie hätte träumen lassen. Ich, der Typ aus Aberdeen, der nie irgendwo reinpasste, war auf einmal Sprachrohr einer ganzen Generation. Die Medien nannten uns Spokesman of a Generation. Ich hasste das. Ich wollte kein Held sein. Ich wollte nur meine Gitarre anschreien und hoffen, dass irgendwer zuhört. Die Konzerte wurden größer. Die Plattenfirma feierte. Die Kritiker drehten durch. Und ich wurde stiller. Die Welt draußen wurde lauter, aber in mir drin wurde es dunkler. Ich war nie dafür gemacht, berühmt zu sein. Ich konnte nicht mit diesem Lärm umgehen. Smalltalk war mir ein Graus. Interviews fühlten sich an wie ein Verhör in Zeitlupe. Ich wollte nicht erklären, warum ich was schrieb. Ich wollte, dass die Leute es fühlen. Auf der Bühne war ich frei. Da konnte ich alles rauslassen, aber sobald das Licht ausging, war da nur noch Druck, Erwartungen, Kameras, Termine. Ich fühlte mich wie ein Produkt. Ein zerbrechliches, empfindliches Produkt, das jeder anfassen durfte. aber keiner wirklich verstand. Ich wurde dünnhäutiger, gereizter. Und ja, ich griff öfter zu Heroin, nicht um high zu sein, sondern um zu überleben, um das Chaos da draußen irgendwie zu dämpfen. Das war nie Ruhmsucht, das war Überlebenskunst. Die Songs auf Nevermind. Lithium, Come As You Are, Something In The Way, das war alles echt. Kein Konzeptalbum, keine Pose. Es war mein Kopf, mein Herz, mein Schmerz. Und die Leute hörten das, spürten das. Vielleicht war das der Grund, warum es so einschlug, weil es nicht sauber war, sondern ehrlich. Aber mit dem Ruhm kamen auch die Geier. Journalisten, die alles verdrehten. Fans, die mich vergötterten, ohne mich zu kennen. Plattenbosse, die mehr wollten. Ich hatte nie gelernt, Grenzen zu setzen. Und so ließ ich alles zu und ging dabei Stück für Stück verloren. Nevermind machte uns zu Superstars. Aber es nahm mir auch viel. Mein Rückzugsort, die Musik, war plötzlich öffentliches Eigentum. Ich hatte mich nackt gemacht und alle starrten. Und doch, ein Teil von mir war stolz. Stolz, dass meine Wut, meine Traurigkeit, meine Sehnsucht nicht nur Müll war, dass sie etwas ausgelöst hatte. Auch wenn ich langsam daran zerbrach. Ich hatte keine Ahnung, wie man eine Band gründet. Ich hatte nur diese Gitarre, ein paar Songs und das Gefühl, dass ich mit dem ganzen Scheiß in meinem Kopf irgendwo hin musste. Musik war mein Ausweg, aber allein kam ich nicht weit. Ich brauchte jemanden, der das aushielt, was ich da raushaute. Dann traf ich Christ Novoselic. Er war groß, still und hatte diese stoische Art, die mich irgendwie beruhigte. Wir kannten uns über die Melvins, eine lokale Band, die viel Einfluss auf uns beide hatte. Ich gab ihm ein Demo, das ich mit meiner ersten Band Fecal Matter aufgenommen hatte. Der Sound war roh, verzerrt, kaputt. Christ mochte es. Und das war's. Mehr brauchte es nicht. Wir begannen zu proben. In Kellern, Garagen, bei Freunden, überall, wo niemand sich beschwerte, wenn's laut wurde. Es war nicht professionell, aber es war echt. Wir versuchten verschiedene Drummer. Und ehrlich, die kamen und gingen wie Gitarrensaiten. Manche zu schnell, manche zu laut, manche einfach seltsam. Der Bandname war ein Problem. Wir hatten alles Mögliche im Kopf. Ted Ed Fred, Skid Row, bevor es jemand anderes stahl, Pencap Chew, dann kam Nirvana. Ich mochte das Wort. Ruhe, Ausstieg, Erleuchtung, das Gegenteil von dem, was in meinem Kopf passierte. Auch war es irgendwie perfekt. Wir schickten Demos an kleine Labels, spielten Gigs, die oft mehr Schweiß als Publikum hatten. Die Szene in Aberdeen und Seattle war klein, aber lebendig. Jeder kannte jeden. Wir teilten Equipment, Kippen, Couchplätze. Es war dreckig, aber es fühlte sich nach Familie an. Kaputter Familie, aber trotzdem. Unser erstes Album, Bleach, erschien 1989 auf Sub Pop. Kein großes Ding. Low Budget, viele Verzerrer, kaum Radioqualität, aber genau deshalb war es gut. Songs wie About a Girl oder School hatten diese Mischung aus Popmelodie und Lärmwut. Ich wusste, dass da was drin steckte. Die Leute spürten das auch. Nicht viele, aber die richtigen. In der Zeit war ich noch halb in der Underground-Idee gefangen. Ruhm war kein Ziel, sondern eher ein Witz. Wir wollten nur Musik machen, touren, raus aus Aberdeen, und es funktionierte. Wir tourten durch die Staaten, später sogar Europa. Mit einem klapprigen Van, schlechten Schlafplätzen und viel Bier. Aber es fehlte was. Der Sound war nicht rund. Dann kam Dave Grohl. Er war ein Tier an den Drums. Schnell, präzise, kreativ. Mit ihm klang plötzlich alles größer, direkter. Als hätte unsere Wut endlich die richtige Sprache gefunden. Dave war nicht nur Musiker. Er war wie ein verdammt guter Klebstoff für das, was Christ und ich zusammenhielten. Mit dieser neuen Energie gingen wir ins Studio, nicht mehr bei Sub Pop, sondern bei Geffen Records. Großer Schritt. Viele nannten uns Sellouts. Ich nannte es endlich mal sauberes Equipment. Und da entstand Nevermind. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe den Ruhm nie gesucht. Ich habe ihn bekommen wie ein Unfall. Plötzlich laut, schmerzhaft. Die Bühne war mein Zufluchtsort, aber irgendwann wurde sie zum Käfig. Ich konnte kaum atmen, kaum denken, ohne dass jemand zuschaute. Nach dem Erfolg von Nevermind waren wir überall. Tourneen, Interviews, TV-Shows. Ich sah mich selbst auf Magazincovern und dachte, wer ist dieser Typ? Ich erkannte mich oft nicht mehr. Mein Gesicht war bekannt, aber mein Inneres bröckelte. Der Druck wurde zu viel. Ich wollte kein Posterboy sein. Ich wollte auch kein Idol sein. Ich war ein Musiker. Und vor allem war ich ein Mensch, der versuchte, irgendwie heil zu bleiben. Aber heil bleiben ist schwer, wenn alle ständig an dir ziehen. Die Plattenfirma, die Fans, die Presse, jeder wollte ein Stück und ich hatte immer weniger zu geben, auch griff ich zum Heroin. Es war keine große Entscheidung. Es war ein langsames, leises Hineingleiten in eine Welt, in der es still wurde. Heroin hat keine Fragen gestellt. Es hat mich nicht gedrängt, performen zu müssen. Es hat einfach nur betäubt. Viele hielten das für eine Rocker-Klischee-Nummer. Junkie auf Tour, trauriger Held mit Gitarre. Aber für mich war es Überleben. Ich hatte Magenprobleme, chronische Schmerzen, keine Diagnose, keine Heilung. Das Zeug nahm mir wenigstens kurz die Hölle aus dem Bauch. Ich wurde schwieriger, launischer. Nicht, weil ich ein Arsch sein wollte, sondern weil ich nicht mehr wusste, wie ich in dieser Welt funktionieren sollte. Ich misstraute fast allen, auch mir selbst. Ich zog mich zurück, sagte Konzerte ab, nahm mir Auszeiten. Aber der Kreislauf drehte sich weiter. Wenn du einmal ganz oben bist, wollen sie dich nie wieder unten sehen. Ich erinnere mich an Hotelzimmer voller Tabletten, Flaschen, Zigaretten. An Flüge, von denen ich nicht mehr wusste, wo sie hingingen. An Gespräche, die ich halb betäubt führte, mit Leuten, deren Namen ich vergaß, sobald sie den Raum verließen. Aber trotz allem war da auch Musik. Ich schrieb weiter, Songs wie Rape Me oder Penny Royal Tea, nicht nett, nicht radiotauglich. Aber ehrlich, ich wollte nicht gefallen. Ich wollte sagen, was ich fühlte, auch wenn's unbequem war. Und dann kam sie. Courtney Love. Die meisten hatten eine Meinung über sie. Viele hassten sie. Manche vergötterten sie. Ich sah in ihr etwas Echtes. Sie war laut, verrückt, unangepasst. Und sie sah mich. Nicht den Rockstar. Michigan. Wir waren ein Chaos-Duo, das sich gegenseitig gleichzeitig zerstörte und zusammenhielt. Unser Leben war ein Sturm. Liebe, Drogen, Öffentlichkeit. Wir waren ein offenes Buch für die Presse. Aber niemand las wirklich zwischen den Zeilen. Niemand sah, wie zerbrechlich wir waren, wie sehr wir uns bemühten, überhaupt zu überleben. Ich erinnere mich an eine Show in Europa. Ich war völlig neben mir. Courtney war schwanger, die Presse machte uns fertig, Heroingerüchte, Kindesentzug, Hassschlagzeilen, ich war Musiker und gleichzeitig Zielscheibe. Das machte mich fertig. Ich wollte raus, aber wusste nicht wie. Ich wollte aufhören, aber wusste nicht wohin. Ich war ein Gefangener in einem Leben, das ich mir selbst gebaut hatte, mit ein bisschen Hilfe von Millionen anderen. Und je mehr sie mich feierten, desto mehr zog ich mich zurück. Courtney war wie ein Spiegel, der zurückschreit. Als wir uns kennenlernten, war es wie zwei Vulkane, die beschlossen, sich gegenseitig zu lieben. Sie war laut, klug, kompromisslos und sie war genauso kaputt wie ich. Vielleicht war das die Verbindung. Zwei Seelen, beide wund, beide mit zu viel Feuer drin. Ich liebte sie. Wirklich. Nicht auf diese kitschige Art, wie in schlechten Liebesfilmen. Unsere Liebe war schmutzig, ehrlich, roh. Wir schrien, wir lachten, wir flogen auseinander und fanden wieder zusammen. Mit ihr konnte ich sein, wie ich wirklich war, ohne Maske, ohne Pose, und dann wurde sie schwanger. Ich weiß noch, wie sie es mir sagte. Ich war still. Zum ersten Mal in meinem Leben fühlte ich mich verantwortlich. Nicht nur für mich, sondern für ein Wesen, das mich nie um Erlaubnis gefragt hatte, geboren zu werden. Unsere Tochter, Frances Bean Cobain, kam im August 1992 zur Welt. Ich hielt sie in den Armen und wusste, das hier ist größer als Ruhm, größer als Musik, größer als alle Drogen der Welt. Ich wollte für sie da sein. Ich wollte ein Vater sein, wie ich selbst keinen hatte. Stabil, ehrlich, liebevoll. Aber ich wusste auch, dass ich das nicht konnte. Nicht in dem Zustand, in dem ich war. Die Presse stürzte sich auf uns. Schon in der Schwangerschaft kursierten Gerüchte, Courtney habe Heroin genommen. Das Jugendamt wurde eingeschaltet. Wir mussten kämpfen, um unsere Tochter zu behalten. Ich fühlte mich wie ein Monster, nicht weil ich es war, sondern weil alle es mir einreden wollten. Wir zogen uns zurück, lebten eine Zeit lang abgeschottet. Ich versuchte, clean zu werden, für Frances, für Courtney, für mich. Aber es war schwer. Die Dunkelheit war immer da, wie ein Schatten im Rückspiegel. Ich war oft weg, körperlich anwesend, aber innerlich abgetaucht. Trotzdem, diese kleinen Momente mit Frances waren echt. Ihr Lachen, ihre winzigen Finger, die meine hielten, ihre Art, mich anzusehen, als wäre ich nicht der kaputte Typ aus den Schlagzeilen, sondern einfach nur ihr Papa. Das hat mir das Herz gebrochen und gleichzeitig zusammengesetzt. Courtney und ich kämpften, gegen die Welt, gegeneinander, gegen uns selbst. Unsere Beziehung war ein Auf und Ab, wie ein schiefer Akkord, der trotzdem irgendwie funktioniert. Wir heirateten 1992 in Hawaii, ich in einem gestreiften Pyjama, sie im alten Kleid von Frances Farmer. Es war nicht konventionell, aber es war ehrlich. Und das zählt. Ich wollte raus aus dem Kreislauf. Weniger Touren, mehr Familie, mehr Musik, die echt ist, weniger Show. Aber die Maschinerie war schneller als ich. Nirvana war ein Monster geworden, das weiterlaufen musste, egal ob ich noch mitkonnte oder nicht. Ich schrieb weiter. Texte über die Angst, über Liebe, über Verlust. Ich glaube, ich wollte mit Worten retten, was ich im Leben nicht halten konnte. Courtney war oft mein Anker und mein Sturm. Sie liebte mich, aber sie konnte mich nicht retten. Niemand konnte das. Und Frances? Sie war mein Licht in all dem Dunkel. Ich habe versucht, ihr ein Stück Normalität zu geben. Aber ich wusste auch, wenn ich so weitermache, verliere ich alles. Oder mich, oder beides. Es gibt einen Punkt, an dem der Körper noch atmet, aber die Seele längst still ist. Ich glaube, bei mir war dieser Punkt irgendwann zwischen 1993 und 1994 erreicht. Ich war müde, nicht einfach erschöpft, sondern ausgebrannt. Da war keine Freude mehr in der Musik, nur noch Pflicht, keine Aufregung mehr vor Auftritten, nur noch Angst. Ich fühlte mich leer. Und je mehr ich versuchte, das zu verstecken, desto tiefer wurde das Loch. Die Depressionen kamen nicht plötzlich. Sie waren schon immer da. Wie ein bleierner Nebel, der sich über alles legt. Es war nicht nur Traurigkeit. Es war Taubheit. Die Welt fühlte sich an, als wäre ich Zuschauer meines eigenen Lebens. Ohne Pause, ohne Einfluss. Ich versuchte, clean zu werden, immer wieder. Reha, Gespräche, Rückfälle. Ich wollte es wirklich, nicht aus Imagegründen, sondern weil ich nicht wollte, dass Frances ohne Vater aufwächst. Aber der Schatten war stärker und der Druck draußen wurde nie weniger. Ich erinnere mich an die Reha in Los Angeles. 1994. Courtney hatte mich gedrängt, es nochmal zu versuchen. Ich stimmte zu. Ich war dort, körperlich zumindest. Ich machte mit, sagte das, was man von mir hören wollte, aber mein Kopf war schon weg. Ich hielt es ein paar Tage aus, dann haute ich ab. Einfach so, über den Zaun, ohne Plan. Ich tauchte unter, zurück nach Seattle. Ich war wie ein Gespenst, streifte durch die Stadt, besuchte alte Freunde, versteckte mich vor der Welt. Die Leute suchten mich, die Presse spekulierte. Courtney war verzweifelt, ich war leer. Der Selbstmordversuch in Rom, ein paar Wochen vorher, war ein lautes Warnsignal. Ich hatte eine Überdosis genommen, lag im Koma, alle redeten sich ein, es sei ein Unfall gewesen. Aber ich wusste es besser, ich wollte einfach nur, dass es aufhört. Der Druck, die Stimmen, das Gefühl, nicht mehr echt zu sein. Ich schrieb einen Brief, ich weiß nicht, ob ich ihn für Courtney schrieb, für Francis oder für mich selbst, vielleicht für alle, vielleicht für niemanden. Ich versuchte, meine Gedanken zu ordnen, aber sie wirbelten nur noch durcheinander. Musik machte keinen Spaß mehr, ich fühlte mich gefangen in dem, was ich selbst erschaffen hatte. Nirvana war nie als Weltmarke gedacht. Es war mein Tagebuch, mein Aufschrei. Jetzt war es ein Business mit Verträgen, Erwartungen, Tourplänen. Ich wollte nur Stille, ich wollte schlafen und nicht mehr aufwachen. Ich war kein Held, ich war auch kein tragischer Künstler. Ich war ein Mensch, der zu früh zu viel gesehen hat, zu viel gefühlt hat und nicht wusste, wohin damit. Es gab so viele gute Momente, mit Courtney, mit Francis, mit der Band, aber sie wurden übertönt vom Lärm in meinem Kopf, von den Ängsten, der Schuld, der Scham. Und irgendwann sagte ich mir, vielleicht ist es okay, loszulassen, nicht weil ich nicht mehr wollte, sondern weil ich nicht mehr konnte. Am 5. April 1994 war es still. Nicht draußen, da war wie immer Lärm. Aber in mir war zum ersten Mal Ruhe. Kein Dröhnen, kein Kratzen, keine Stimmen. Nur Leere. Und darin lag eine seltsame Form von Frieden. Ich war allein in meinem Haus in Seattle. Courtney hatte versucht, mich zu erreichen. Freunde hatten mich gesucht. Aber ich hatte mich entschieden, nicht aus Hass, nicht weil ich jemanden bestrafen wollte, sondern weil ich nicht mehr wusste, wie man lebt, ohne ständig zu fallen. Ich schrieb einen Abschiedsbrief. Ich richtete ihn an Bodda, meine imaginäre Kindheitsfigur, die einzige, die mich damals wirklich verstanden hatte. Ich schrieb über Musik, über mein Gefühl, keine Freude mehr empfinden zu können. Ich schrieb über Frances, dass sie besser dran sei ohne einen kaputten Vater. Das war eine Lüge. Ich hoffe, sie hat das irgendwann verstanden. Ich nahm eine Überdosis Heroin, dann griff ich zur Waffe, eine 20er Schrotflinte. Es ging schnell, kein Drama, kein Aufschrei, nur Dunkelheit. Man fand mich 3 Tage später in einem Glashaus hinter dem Haupthaus, die Presse explodierte. Kurt Cobain ist tot. Der letzte Rockstar. Der König des Grunge. Ich hasste diese Titel schon im Leben. Im Tod waren sie mir egal. Was dann kam, hatte ich nie erwartet. Menschen aus aller Welt weinten, schrieben, malten, Fans legten Blumen nieder, sangen meine Songs, schrien ihren Schmerz in die Welt hinaus. Ich war weg, aber lauter denn je. Courtney verlas Teile meines Briefes öffentlich. Francis war damals erst 1,5 Jahre alt. Ich sah Bilder von ihr später. Sie trug ein weißes Kleid und hielt Courtneys Hand. Das tat weh. Auch jetzt noch, wenn ich daran denke. Sie nannten mich eine Legende, ein Symbol, ein Märtyrer. Aber ich war keiner davon. Ich war ein Typ mit einer Gitarre, der nicht wusste, wohin mit seiner Wut, seiner Traurigkeit, seiner Liebe. Ich habe geschrien, damit es jemand hört. Dass es so viele hören würden, war nie der Plan. Nach meinem Tod passierte etwas Seltsames. Nirvana wurde größer als je zuvor. Unsere Musik wurde zu Kult. Unplugged in New York, aufgenommen 1 paar Monate vor meinem Tod, wurde zur letzten großen Geste. Ruhig, verletzlich, fast zärtlich. Viele sagen, man hört dort schon den Abschied. Vielleicht war es einfach nur ehrlich. Ich wurde Teil des sogenannten Club 27. Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, alle mit 27 gestorben. Klingt poetisch, ist es aber nicht. Es ist nur traurig. Was bleibt, ist die Musik und vielleicht ein paar Gedanken, die in Köpfen hängen geblieben sind. Dass Schmerz kein Makel ist, dass Wut eine Sprache sein kann, dass man nicht perfekt sein muss, um etwas Echtes zu hinterlassen. Ich habe Fehler gemacht, viele. Ich war kein Vorbild, aber ich war immer ich selbst, so ehrlich ich konnte, so laut ich musste, so leise ich wurde, und vielleicht, nur vielleicht reicht das ja. Jede Zeit hat ihre Stimme. Wir hören uns bald wieder. Das war His Stories. Die Geschichte spricht für sich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns gern und empfehlen Sie uns weiter.